Zweite Wahrheit. Das Tor zu Freigebigkeit und Barmherzigkeit ist die Manifestation seiner Namen Kerim und Rahim, Freigebiger und Barmherziger. Wäre es denn überhaupt möglich, dass der Herr dieser Welt, der sich in seinen Werken als der, der ohne Maß Freigebigkeit und Barmherzigkeit, unendliche Ehre und grenzenlosen Ruhm besitzt, keine Belohnung bereithielte, die seiner Freigebigkeit und Barmherzigkeit würdig ist, und keine Bestrafung, die seinem Ruhm und seiner Ehre entspricht? Ja, wenn man den Lauf der Welt betrachtet, dann sieht man, dass allen Lebewesen, von den Schwächsten und Ärmsten angefangen bis zu den Stärksten, die Versorgung gegeben wird, die ihnen entspricht. Anmerkung: Der erlaubte Unterhalt wird nicht aufgrund einer Befähigung erworben, sondern aufgrund einer Bedürftigkeit gegeben. Der absolut sichere Beweis dafür besteht darin, dass Säuglinge in ihrer Unfähigkeit bestens versorgt werden, während Wölfe trotz ihrer Zahl und Stärke um ihren Unterhalt leiden, ja sogar die Fische in ihrem Mangel an Intelligenz fett werden, während der schlaue und listige Fuchs und der Affe in ihrer Sorge um des Leibes Nahrung mager bleiben. Das heißt also, dass sich Unterhalt einerseits, Befähigung und Handlungsfreiheit andererseits zueinander reziprok verhalten. Je mehr einer auf seine Fähigkeit und seine Freiheit zu handeln vertraut, umso mehr Sorge um seinen Unterhalt wird er haben. Die Schwächsten und Ärmsten werden bestens versorgt. Jeder Leidtragende erfährt von unerwarteter Seite Heilung. Ihm wird mit so erhabener Freigebigkeit der Tisch bereitet und Gastfreundschaft erwiesen, dass darin ganz offensichtlich eine Hand von grenzenloser Freigebigkeit sichtbar wird. So sind zum Beispiel alle Bäume im Frühling den Paradiesjungfrauen gleich, wie in Seidenbrokat gekleidet, mit ihren Blumen und Früchten wie mit Juwelen geschmückt und dienen uns mit ihren Zweigen gleich feinen Händen. Sie bieten uns verschiedenartige, wohlschmeckende Früchte gleich Kunstwerken an. Zudem empfangen wir aus der Hand der Biene mit ihrem giftigen Stachel einen gesunden und wohlschmeckenden Honig. Wir werden in die schönsten und seidenweichsten Kleider gehüllt, aus der Hand eines Insekts, das keine Hände hat. Und auch eine große Schatzkammer des Erbarmens ist in einem winzigen Kern für uns aufbewahrt. Es versteht sich von selbst, welch eine Freigebigkeit in Schönheit und welch ein einfühlsames Erbarmen in diesen Werken zum Ausdruck kommt. Zudem erfüllen, den Menschen und manche wilde Tiere ausgenommen, die Sonne, der Mond, die Erde und so auch alle Geschöpfe bis hin zu den kleinsten ihre Pflicht mit ganzer Aufmerksamkeit, überschreiten ihre Grenzen nicht einen Fingerbreit und handeln so in einem sie alle umfassenden Gehorsam gegenüber einer gewaltigen Autorität. Dies zeigt, dass sie auf Befehl eines Herrn von hoher Majestät und Würde tätig werden. Es ist ebenso offensichtlich, dass die Art, in der alle Mütter in ihrer erbarmenden Zärtlichkeit sowohl in der Pflanzen- und in der Tier- als auch in der Menschenwelt ihre schwachen kleinen Kinder mit einer so wohl ausgewogenen Nahrung, wie zum Beispiel der Milch, aufziehen, eine Manifestation jenes Erbarmens ist, wie sie in ihrer ganzen Weite und Breite zur Auswirkung kommt. Anmerkung: Die Tatsache, dass ein hungriger Löwe sein schwaches Junges vor sich selbst bevorzugt und das Stück Fleisch, das er hat, nicht selbst frisst, sondern es seinen Jungen gibt, dass ein furchtsames Huhn einen Hund oder Löwen angreifen wird, um seine Küken zu verteidigen, dass ein Feigenbaum, der sich selbst vom Schlamm ernährt, seinen Früchten, die seine Jungen sind, reine Milch gibt? Dies alles zeigt offensichtlich jedem, der nicht blind ist, dass sie dies im Namen einer Persönlichkeit tun, die unendlich barmherzig, freigebig und voll zärtlicher Liebe ist. Und weiter zeigt die Tatsache, dass Geschöpfe ohne ein klares Bewusstsein, wie Pflanzen und Tiere, in einem solchen Grade bewusst und weise handeln, dass es unbedingt jemanden geben muss, der sie allwissend und allweise dazu bewegt und in dessen Namen sie tätig werden. Dieser Weltenlenker verfügt also, wie wir oben gesehen haben, über eine Freigebigkeit ohne Grenzen und ebenso über ein Erbarmen ohne Maß. Und seine Majestät und Ehre sind in hohem Grade erhaben. Eine so hohe und erhabene Majestät und Ehre aber erfordert, dass die Unbotmäßigen bestraft werden. Eine Freigebigkeit ohne alle Grenzen aber verlangt danach, sich in einer Gastfreundschaft ohne Maß zum Ausdruck zu bringen. Grenzenloses Erbarmen aber verlangt danach, sich in Wohltaten zu äußern und in einer Güte, die dessen würdig ist. Doch in dieser vergänglichen Welt und in dieser kurzen Lebenszeit kann, gleich einem Tropfen aus dem Meer, nur eine Winzigkeit unter Millionen Winzigkeiten dessen Ausdruck finden und sich manifestieren. Das heißt also, dass es einen Ort der Glückseligkeit geben muss, der dieser Freigebigkeit würdig ist und dieser Barmherzigkeit entspricht. Man müsste sonst die Existenz dieser Barmherzigkeit, die wir erfahren haben, leugnen. Das aber wäre so, als wollte man die Existenz der Sonne leugnen, die den Tag mit ihrem Licht erfüllt. Denn Tod ohne Wiederkehr verwandelt Liebe in Leid, Mitgefühl in Hass, ein Gnadengeschenk in einen Racheakt, macht den Verstand zu einem Werkzeug des Unheils und verkehrt Wohlgefallen in Qual, so dass göttliches Erbarmen aufhören müsste, Realität zu sein. Außerdem muss es einen Ort der Strafe geben, der der Majestät und Würde Gottes entspricht. Denn meistens verharrt der Unterdrücker in seiner Würde und der Unterdrückte in seiner Erniedrigung, verlässt diese Welt und geht hinüber. Ihre Angelegenheiten bleiben also einem obersten Gerichtshof überlassen, werden vertagt, jedoch keineswegs übersehen. Dennoch kommt die Strafe manchmal auch schon in dieser Welt. Die Strafen, die in den vergangenen Jahrhunderten die aufständischen und verstockten Völker getroffen haben, zeigen, dass der Mensch sich nicht selbst überlassen bleibt. Die Ehre und die Majestät Gottes kann ihn jederzeit mit einer Ohrfeige treffen. Ist es denn überhaupt möglich, dass der Mensch, nachdem er inmitten allen Seins mit einem wichtigen Auftrag betraut, einer bedeutenden Fähigkeit ausgestattet worden ist und der Herr des Menschen sich ihm in so wohlgeordneten Kunstwerken zu erkennen gegeben hat, um für die wunderschönen Früchte seines Erbarmens geliebt zu werden, der Mensch ihn aber im Glauben nicht anerkennt und nicht in Dienst und Anbetung danach strebt, von ihm geliebt zu werden? Wäre es dann möglich, dass er ungestraft bliebe? Wenn er, der Herr, nun weiter in verschiedensten Gnaden erweisen seine Liebe und sein Erbarmen zeigt, der Mensch aber im Gegenteil ihm nicht durch Dank und Lobpreis die Ehre erweist, wäre es dann überhaupt möglich, dass er dafür unbestraft bliebe, sich selbst überlassen bliebe? Sollte der Herr des Ruhmes und der Ehre, diese Persönlichkeit voll Majestät, keinen Ort der Strafe bereitet haben? Wäre es denn möglich, dass er, der sich nach der Überfülle seiner Erbarmungen zu erkennen gegeben hat und geliebt werden möchte, denen, die ihn im Glauben anerkennen, ihn dienend und anbetend lieben und danach streben, von ihm geliebt zu werden, dass er in seinem Erbarmen denen, die ihm in Dankbarkeit die Ehre erweisen, seinen Gläubigen nicht eine Stätte ewiger Glückseligkeit schenken sollte?